was ich auch immer wieder auch in den Arbeiten mit meinen Klientinnen erstmal als, ich sag mal, als Common Sense erstmal erarbeiten muss, ist, dass ein Flashback immer zu 100% so schlimm ist, wie als das Trauma passiert ist.
Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast. Das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm. Gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und enttabuisiert wird. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. So kannst du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Bevor es jetzt endlich mit der Folge losgeht, möchte ich dich einfach nochmal darauf hinweisen, auch wenn du es wahrscheinlich schon selber weißt, dass Inhalte dieses Podcasts dich potenziell triggern können, in Klammern aber nicht müssen. Sollte es so sein, dass du aufgewühlt bist, dass dich irgendwas sehr berührt, dass du mit irgendwas vielleicht sogar nicht klarkommst, dann wende dich bitte an eine Person deines Vertrauens und kümmere dich gut um dich. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. In der heutigen Podcast-Folge hörst du meinen Redebeitrag als Speakerin beim Women on Top-Kongress von Jennifer Lucas von Hallo Joni. Ein ganz, ganz toller Kongress mit unglaublich vielen tollen und coolen Frauen, unter anderem ich. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Jenny hat ein tolles Interview geführt. Sie hat viele coole Fragen gestellt. Manchmal musste sie mich ein bisschen einfangen. Und von daher wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Hören. Wir sprechen über meinen persönlichen Weg, über Flashbacks, über PTBS, Schutzmechanismen und noch einiges mehr.
Hallo und herzlich willkommen bei diesem Interview im Online-Kongress Women on Top, Gespräche mit Frauen, die die Welt verändern. Heute bin ich hier mit Mai Nguyen, ich habe es richtig ausgesprochen. Genau, ich bin Jenny Lucas, nochmal zur Vorstellung. Hallo, liebe Mai, sehr schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr und herzlich willkommen.
Hi, vielen Dank, dass du das hier machst.
Ja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Du bringst ein ganz tolles Thema mit, nämlich das Thema Trauma und sexuelles Trauma. Und genau, ich würde dich einmal zu Beginn gerne bitten, dich vorzustellen, wer du bist und wie deine Arbeit aussieht.
Voll gerne. Also, Mai Nguyen heiße ich. Ich bin Survivor Queen, also ich bin eine Überlebende. Ich habe sexuellen Missbrauch selber erlebt in meiner Kindheit und Jugend und habe ihn für mich aufgearbeitet. Und zwar so weit, dass ich mittlerweile ich sag mal, auf der anderen Seite stehe, also ich coache und berate Frauen, die sexuellen Missbrauch erlebt haben, sexualisierte Gewalt erlebt haben, Traumata haben, posttraumatische Belastungsstörungen haben, einfach weil ich auf meinem Weg der Heilung gemerkt habe, wie wichtig es ist, einen ganzheitlichen Weg zu gehen. Ja, also ich bin, ich sag mal, ganz klassisch habe ich erstmal eine Psychotherapie gemacht, lag 2 Jahre auf der roten Couch, 2-mal die Woche, so richtig Klischee, wie man sich das so vorstellt, Psychotherapie. Und habe aber gemerkt, dass das reine Reden ist halt nicht ist. Ja, also das hat mir geholfen. Das war, ich mag klassische Psychotherapie gar nicht verteufeln. Die ist super. Das ist ganz großartig, was wir hier für ein Gesundheitssystem haben. Ja, überhaupt die Möglichkeit, quasi so eine langjährige Therapie voll bezahlt zu bekommen, gibt es kaum woanders auf der Welt. Und gleichzeitig ist es aber kognitiv. Das ist über den Verstand, das ist über ein Verstehen, über das Gehirn. Und wir Wesen als Menschen sind halt ganzheitlich. Wir brauchen Körper, Geist und Seele zur Heilung. Ansonsten haben wir es quasi am Ende durchanalysiert, verstehen zwar alles, aber irgendwie hat unser Körper immer noch alle Traumasymptome. Wir hängen immer noch in Flashbacks, Albträumen, Ängsten etc. rum und verstehen gar nicht, warum. Richtig, weil es der Verstand ist und der Körper mitheilen muss. Und ich habe auf meinem Weg eben ganz, ganz viel ausprobiert. Also ich bin auch in ganz viele Sackgassen reingelaufen, habe aber gleichzeitig auch ganz viel Tolles gelernt. Ich bin ganz viel ins Yoga, ins Meditieren, habe da auch Teacher-Trainings gemacht. Ich bin Acro-Yoga-Lehrerin, Thai-Yoga-Massage-Lehrerin. Also bin auch über so diesen körperlichen Ansatz ran, übers Berühren, Connections. Ich bin mittlerweile Hypno-Coach, also auch die Hypnosystemik über Hypnosen, Trancen rangegangen. Also wirklich ganz, ganz vielfältige Methoden, weil unser gesamtes System halt heilen muss. Und da habe ich einfach, im Prinzip habe ich die Ausbildung während meiner Heilungsphase gemacht, weil ich mir dachte, hey, wo kann ich besser lernen? Wo kann ich irgendwie noch cooler an die Themen rangehen, als wenn ich einfach eine Ausbildung mache? Ja, und habe dann auf meinem Heilungsweg super viele Ausbildungen gemacht. Und mein Fokus war immer Trauma, Trauma, Trauma. Was davon kann ich mitnehmen für mein Trauma? Was davon kann ich benutzen, um mich zu heilen? Und als ich dann irgendwann in Anführungsstrichen heile war, klar, man ist nie fertig, nie, deswegen sind wir Menschen. Aber an irgendeinem Punkt habe ich gemerkt, okay, ich bin die Symptome los, ich bin die PTBS, die posttraumatische Belastungsstörung los, ich bin wieder ganz, ich bin wieder, mein Nervensystem ist reguliert, ich bin wieder, ich bin da. Und da kam dann irgendwie der große Wunsch auf, zu teilen. Das, was ich gelernt habe, wo ich gemerkt habe, das ist noch gar nicht so im Bewusstsein der Gesellschaft da. Und es gibt so viele Frauen, die da stehen, wo ich damals stand. Und da habe ich gesagt, okay, das muss raus, das Wissen. Und ja, seitdem betreibe ich den MeToo-Podcast. Also MeToo, das Schweigen hat ein Ende, ist der Titel, sehr, sehr plakativ. Und mache einen Instagram-Account und mache ganz, ganz viel, einerseits, ich sage mal, kostenlose Aufklärungsarbeit online und andererseits eben auch 1:1 und Gruppencoachings, wo ich dann eben auch mit den Frauen direkt arbeite.
So viele wichtige Dinge angesprochen. Also das, ich kann dem nur beipflichten, was du gesagt hast mit dem dieser erste Therapieweg ist ja häufig Sprachtherapie, wie sagt man, die Gesprächstherapie. Und das ist auf jeden Fall, ist ein wichtiger Schritt, gerade am Anfang, dass man irgendwie so ein Handle bekommt, dass man irgendwie einen Weg und einen Einstieg bekommt. Und ich kenne das auch so, irgendwann stößt es an seine Grenzen. Irgendwann hat man das Gefühl, okay, jetzt habe ich es für mich geklärt, ich habe es analysiert, mein Verstand kommt mit und hat es verstanden. So, und es fehlt aber, da ist noch was anderes irgendwie. Der Körper ist noch nicht mitgekommen. Und das, einer der wichtigsten und ein ganz zentraler Weg über den Körper geht, über das Nervensystem, dass das Nervensystem wieder lernen muss, sich zu regulieren, dass das Nervensystem oder dass man selber wieder dieses Gefühl von Sicherheit, ich bin sicher, ich bin in meinem Körper sicher, dass wir das wieder Stück für Stück etablieren und dass dann nochmal eine ganz andere und viel intensivere Phase und Form der Heilung eintreffen kann.
Das hast du schön gesehen.
Ja, danke schön. Genau, du hattest einmal kurz, oder eins deiner großen Themen ist ja auch der Umgang mit Flashbacks. Mhm. Und kannst du einmal ganz allgemein nochmal beschreiben, was Flashbacks sind und wie die auftreten können?
Voll gerne. Lass mich da nochmal einen Schritt zurückgehen, dann haben wir ein Gesamtbild, wo wir gleich weitersprechen können. Ich habe mittlerweile mit über 100 Frauen schon gearbeitet, gesprochen und da einfach festgestellt, es gibt einfach immer wieder die gleichen Muster. Also es ist wirklich ganz, ganz grundsätzlich klar, ist jeder Mensch anders und gleichzeitig kann man auf eine Metaebene gehen und schauen, okay, was ist denn da ähnlich? Und ich habe einfach festgestellt, dass es so drei Phasen der Heilung gibt. Ne? Also ich nenne es auch immer gern den Survivor Queen Fahrplan. Ja, das ist einfach, wir sind nicht linear als Menschen und gleichzeitig hilft uns das total, einen Fahrplan zu haben, ein Modell zu sehen, ah, okay, da geht's irgendwann mal hin. Klar springt man mal zwischen den Phasen hin und zurück, das kennen wir alle. Also egal bei was, wir nehmen uns was vor, ne, und dann merken wir, ah, shit, jetzt bin ich wieder in alten Mustern. Und das ist voll in Ordnung. Das Wichtige ist quasi, den Blick nach vorne zu haben und zu wissen, okay, es wird besser, es geht nach vorne. Und die drei Phasen, um sie einfach erstmal zu benennen, die erste Phase ist die Opferphase, die zweite die Betroffenen und die dritte die Überlebendenphase. Und in der ersten Phase, in der Opferphase, und ich nenne sie ganz bewusst, ganz plakativ Opferphase, weil es für mich an der Stelle erstmal ganz wichtig ist, genau das anzuerkennen, dass wir in dem Moment zu Opfern gemacht worden sind. Ja, wir leben in einem Rechtssystem, in dem wir auf der einen Seite den Täter haben und auf der anderen Seite das Opfer. Punkt. Und ich finde es immer ganz, ganz arg schlimm, wenn in der, ich sag mal, spirituellen und auch Persönlichkeitsentwicklungsszene die großen Leute da auf der Bühne stehen und sagen, und jetzt entscheide dich, aus der Opferrolle rauszugehen und du bist kein Opfer. Und im Prinzip ja, aber im allerersten Schritt ist immer erstmal die Anerkennung des Status quo. Und wenn ich nicht anerkenne, dass mir da was Schlimmes passiert ist, dass man mir da Dinge angetan hat, dann kann auch alles andere nicht gesund passieren, weil mir der Grundstein dessen fehlt, zu sagen, okay, ich bin zum Opfer gemacht worden, mir ist da was Schlimmes passiert, ich habe Angst, ich schäme mich, ich habe Schuldgefühle, bis hin eben zu den Symptomen wie Flashbacks, Angst etc. Ja, und deswegen da ganz plakativ auch der Name. Genau, und Flashbacks sind ein ganz typisches, tatsächlich sogar ein diagnostisches, also in der Medizin ist es ein Kriterium für eine posttraumatische Belastungsstörung. Flashbacks sind, im Deutschen gibt es so ein fast verklärtes Wort, Nachhallerinnerung. Mhm. Also ein Flashback ist quasi eine Erinnerung an das Trauma, was damals passiert ist, also an die Situation, die unser Körper, unser Gehirn nicht verarbeiten konnte. Und weil es das nicht verarbeiten konnte, ruft es diese Erinnerung immer wieder auf, um uns die Möglichkeit zu geben, es zu verarbeiten. Weil unser Gehirn, unser Körper will verarbeiten, will verstehen. Und dadurch, dass wir ja quasi immer wieder wachsen, wir werden älter, wir machen mehr Erfahrung, wir haben mehr Ressourcen, besteht eben die Möglichkeit, dass ich heute, 10, 20 Jahre später, eher die Kapazität habe, das, was damals passiert ist, zu verarbeiten, zu verstehen und dann abzulegen. Also wirklich abzulegen und dann ist gut. Und das Spannende beim Flashback ist, was ich auch immer wieder auch in den Arbeiten mit meinen Klientinnen erstmal als Common Sense erstmal erarbeiten muss, ist, dass ein Flashback immer zu 100% so schlimm ist, wie als das Trauma passiert ist. Deswegen sage ich verklärtes Wort im Deutschen, Nachhallerinnerung, weil das klingt so, als ob ein Hall wird ja weniger und weniger schlimm und leiser. Mhm. Und das ist bei Flashback eben tatsächlich nicht der Fall. Also die Erinnerung ist nicht nur noch 50% so da. Ne? Es gibt ja ganz oft Sätze von Familien und Freunden, die irgendwie das eigentlich nett meinen und sagen, du bist doch schon so lang her. Das ist unserem Körper, unserem System scheißegal, wie lang das her ist. In dem Moment, in dem wir in Flashback geraten, sendet unser gesamtes System, also wirklich messbar im Gehirn, da gibt es echt krasse Studien und Bilder zu, wo man sieht, dass man auf so einem Gehirnscan nicht unterscheiden kann, welches der beiden Gehirne gerade das ist, wo das Trauma gerade ganz frisch passiert ist und welches, wo es mehrere, teilweise zig Jahre her ist, weil das Gehirn in dem Moment, in dem es den Flashback hat und sich daran erinnert, zu 100% alle Hormone, alle Stresshormone, wirklich Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und noch viel, viel mehr ausstößt und unser gesamtes System wieder in Alarm, Fight or Flight ist oder eben, wenn wir es nicht hinbekommen, abzuhauen oder zu kämpfen, im Freeze, also im gefrorenen Zustand ist, wo aber die Energie ja trotzdem da ist. Die ist nur darunter versteckt unterm Freeze. Ja. Flashback.
Ja, erstmal, wow, ja, du beschreibst es so toll und eingangs hast du schon gesagt, das ist eigentlich diese Flashbacks und auch andere Traumasymptome sind im Grunde Versuche des Systems zu heilen. Mhm. Also das ist ja dieses, man natürlich leidet die Person, die Flashbacks hat darunter, weil es ist ja, wie du sagst, im Moment des Flashbacks für den Körper und für den Geist und für das Selbst und für das ganze System so, als würde das Trauma genau jetzt wieder stattfinden. Also das Nervensystem hat da ja kein Zeitgefühl, sondern es ist ja wie als würde es jetzt, so wie du es eben beschrieben hast, es ist genau so, als würde es reell gerade passieren oder als wäre es kurze Zeit zurück. Und gleichzeitig ist es aber so eine schöne Sichtweise zu sehen, das ist aber auch die Chance und das Fenster, das der Körper, weil der Körper will in die Heilung gehen. Der Kopf und also das gesamte System will in Richtung Heilung. Wir sehen das ja auch, wenn wir uns irgendwie, was weiß ich, schneiden. Der Körper will heilen. Das ist die natürliche Tendenz, immer zur Heilung hin. Und dass diese Schmerzen und Flashbacks kommen, sind auch ein Versuch, so bitte, hier ist es, das ist noch ungeheilt. So dieses Vorzeigen und Hinhalten, so bitte, hier ist noch das, bitte heil, lass uns das machen, lass uns das heilen sozusagen. Ich finde, es ist so eine tolle, also auch eine empowernde Sichtweise, dass man mit diesen, also ohne das Leid herabspielen zu wollen, das dadurch entsteht, aber es ist eben auch das Tor im Prinzip.
Ja.
Oder würdest du das auch so sehen?
Ja, definitiv.
Ja, es ist ein wahnsinnig berührendes Thema. Genau, und ich finde, das, was du machst, dieses traumasensitive Coaching, ist so wichtig, weil ich glaube, dass so viele Menschen davon profitieren und weil gerade dieser Fokus von Traumasensitivität im Coaching häufig noch missachtet wird. Also auch ganz viel zum Beispiel in einer ganz normalen Yogastunde. Beispiel, wo es dann heißt, so jetzt schließ mal deine Augen und mach mal das und dann mach mal dies und dann atme mal so und dann dreh dich mal so oder so. Also häufig, es fällt mir häufig auch das auf, dass so, sogar einfache Meditationsklassen oder einfache Yoga-Klassen nicht sehr traumasensitiv arbeiten, denn es kann für Menschen, die Trauma erlebt haben, etwas anträgern, in einem größeren Raum, umgeben von vielleicht fremden Leuten, einfach die Augen zu schließen. Also das allein kann auf einer bestimmten Ebene schon so eine bestimmte Schockreaktion oder naja, irgendwas Traumabedingtes wieder anträgern. Und darum finde ich das, was du machst, diese Traumasensitivität ins Bewusstsein, ins allgemeine Bewusstsein zurückkehrt und Trauma zu entstigmatisieren und Trauma zu enttabuisieren, so eine wahnsinnig wichtige und grundlegende Arbeit.
Ja, das ist auch da wieder persönliches Anliegen. Ne? Also ich sage immer, ich bin heute der Mensch, den ich früher gebraucht hätte. Also ja. Die Dinge, die ich heute sage, die hätten mir so geholfen, wenn ich sie damals irgendwo gelesen, gesehen oder eben Podcast gehört hätte. Weil es einfach so, ich sag mal, ja, fast bahnbrechend ist für jemanden, der die Missbrauch erlebt hat, zu hören, hey, da hat jemand das auch erlebt und da geht's vorwärts. Ja, und gleichzeitig habe ich eben so viel eben auch Trauma, ja, nicht sensitive Sachen erlebt. Die Yogastunde, ja, totaler Klassiker. Ich konnte jahrelang kein Shavasana. Ich konnte jahrelang die Endentspannung auf dem Rücken liegend im Raum nicht, weil das für mich so eine Auslieferungssituation war. Und ich habe nie verstanden, warum. Und klar, die Lehrerinnen und Lehrer natürlich auch erstmal nicht, weil das ist einfach, das Thema Trauma ist einfach immer noch sehr, sehr unterbesetzt und unterpräsentiert. Und selbst wenn wir in die Psychotherapie reingehen, in den meisten Psychotherapie-Ausbildungen ist Trauma entweder gar kein Thema oder ein super, super kleines Thema. Also selbst quasi, wenn es angerissen wird, dann meistens entsprechend der ICD-10-Klassifizierung, also des Buches, wo alle psychischen Krankheiten, also auch körperlichen Krankheiten, aber Kategorie F sind halt die psychischen Krankheiten und da ist Trauma eben mit aufgezählt. Aber dann geht es eher darum, okay, wie sieht die Krankheit aus? Ne? Also welche Kriterien müssen erfüllt sein? Ein Trauma, das muss mindestens 6 Monate schon da sein, bla bla bla. Also das ist so einmal so abhakenmäßig. Aber was wirklich hilft bei einem Trauma, wie man da wirklich rauskommt, das ist seltenst in der klassischen Psychotherapieausbildung drin. Das heißt, wenn ein Therapeut, eine Therapeutin wirklich mit Trauma arbeiten möchte, muss er sie nochmal eine extra Trauma-Weiterbildung machen. Die sind meistens auch nur kurz, also meistens sind das auch nur so Wochenendausbildung. Ganz, ganz wenige machen quasi dann noch eine 2- oder 3-jährige Ausbildung in zum Beispiel Somatic Experiencing, eine ganz, ganz tolle Traumatherapie-Methode, die eben körperorientiert ist. Gibt aber auch noch andere Methoden. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass ganz, ganz oft in, und das habe ich ja auch erlebt, in der klassischen Therapie man zwar eigentlich mit dem Trauma hinkommt, also ne, alles, was ich irgendwie habe, meine Symptome, die kommen eigentlich vom Trauma, aber entweder wird das Trauma gar nicht bearbeitet. Also ich habe mittlerweile ganz, ganz viele Klientinnen, die zu mir kommen und sagen, du, ich war jetzt 2, 3, 4, die letzte war 7 Jahre in Psychotherapie und die haben das Trauma nicht angefasst, weil der Therapeut gesagt hat, du, lass uns erstmal an allem anderen arbeiten, bevor wir ans Trauma rangehen. Und ich weiß auch gar nicht so, ob mir das zu heikel ist und ich bin ja kein Traumatherapeut. Und dann ist es halt so, wie als ob man die ganze Zeit an den Symptomen rumdoktert. Ja? Also das Trauma ist so ganz, ganz oft so das Grundlegende. Das ist so der Grundstein ganz unten, von dem ne, so alle Symptome ausgehen. Ganz, ganz viele Menschen, die Depressionen haben, die eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben, die Angststörung haben, Panikattacken haben. Ganz, ganz viele dieser Menschen, da liegt ganz oft das Trauma drunter. Und stattdessen wird aber das Symptom behandelt. Und das finde ich so, so schade, weil was passiert ist, Symptom weg, neues Symptom da, shit. Ja, das heißt, man kommt gar nie wirklich unten dran. Also das eine und andererseits, wenn dann irgendwie verwiesen wird, ja gut, dann such dir einen Traumatherapeuten für den Teil. Wir haben super wenig krankenkassenfinanzierte Traumatherapeuten in Deutschland. Ja, also es sind so, so wenige, die, also normalerweise wartet man ja schon so im Schnitt 9 Monate auf einen Therapieplatz. Bei TraumatherapeutInnen eher so 2 Jahre. Ja, und man hat ja akut ein Thema. Man möchte das ja bearbeiten und nicht, ja, okay, dann 2022, ne? Und genau, und da komme ich halt heute ins Spiel und sage, ich arbeite therapiebegleitend. Also ich habe der Großteil meiner Klientinnen ist in der klassischen Therapie, was super, super gut ist, weil die Therapien auch einen häufigeren Rhythmus, also eine schnellere Taktung haben. Meistens sieht man sich, wenn man psychoanalytisch arbeitet, sogar 2-mal die Woche, Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie so jede Woche. Ne? Also wirklich eine gute Taktung, wo man auch viel Alltagssachen mit verarbeiten kann. Und was ich dann anbiete, was ich mache, ist mit meinem traumasensitiven Coaching, dass ich begleitend zur klassischen Therapie einfach noch mein Traumawissen mit einbringe. Also ich habe einerseits eben, wie gesagt, selber die Erfahrung. Ja, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß, was funktioniert. Ich habe die Werkzeuge ausprobiert. Alle Werkzeuge, die ich bei mir im Coaching benutze, benutze ich, weil ich weiß, dass sie funktionieren, weil ich sie entweder selber benutzt habe und oder sie sehr, sehr positive und gute Erfolge mit meinen Klientinnen hatten. Das heißt, einerseits bringe ich da ganz, ganz viel eigene Erfahrung mit ein und andererseits klar auch, auch in Anführungsstrichen richtige Ausbildung. Also ich habe ergänzend auf meine Erfahrung, weil ich gesagt habe, okay, das eine ist meine Erfahrung, aber da kann ich ja nur auch noch ganz, ganz viele Blindspots haben, weil ich ja nur mein erfahren habe und habe dann eben noch ergänzend ganz, ganz viele Ausbildungen gemacht. Also ich bin wirklich in mehreren Therapieformen und Coaching-Ausbildungen ausgebildet, wo ich sage, okay, und die beiden Sachen bringe ich eben zusammen mit dem Fokus auf Trauma und wir arbeiten eben ergänzend zur Therapie an den Traumasachen, was nicht bedeutet, dass wir Deep Dive ins Trauma reingehen. Ja, das ist zum Beispiel auch wieder das andere. Also es gibt die einen Therapeuten und Therapeutinnen, die sagen, nee, wir gehen da nicht ran, wir arbeiten mit den anderen Sachen. Und dann gibt es die, das ist zum Beispiel ganz, ganz oft in der Psychoanalyse so, man legt sich auf die Couch und dann heißt es, okay, dann erzählen Sie mal von Ihrem Trauma, was war denn da? Und das ist halt auch super retraumatisierend, weil genau das löst ja die Flashbacks auf. Das löst ja quasi aus, dass ich wirklich in der Situation drin bin und dann soll ich reden. Und was ganz oft passiert, was auch eine ganz normale Körperreaktion ist, wir können nicht reden. Ja, das ist so, in dem Moment, in dem wir wieder in der alten Situation drin sind, fährt unser Gehirn, also wirklich im Gehirn messbar, das Areal, das für Sprache zuständig ist, das Broca-Areal, das fährt runter. Und zwar auf das Level von jemandem, der die gerade einen Schlaganfall hat. Das muss man sich mal überlegen. Das heißt, jemand, und wir können uns vorstellen, wie toll und gut jemand reden kann, der gerade einen Schlaganfall hat. Not. Ja, und dann liegt da jemand auf der Couch und soll erzählen und dann wundert sich der Therapeut, warum denn da nichts rauskommt. Das ist doch so schlimm. Und deswegen, also was ganz, ganz viel im traumasensitiven Coaching bei mir passiert, was auch sehr, sehr stark aus dem Somatic Experiencing, aus der körperorientierten Traumatherapie kommt, ist eben das sogenannte Pendeln. Ja, also wir gehen nicht Deep Dive rein, aber wir bleiben auch nicht auf 5 Meter Abstand, sondern wir pendeln hin und zurück. Wir lernen, wie wir im Hier und Jetzt sein können mit den Ressourcen, die wir heute haben als erwachsener, vielleicht auch spiritueller Mensch, und bewegen uns Stück für Stück ein bisschen Richtung Trauma hin, bis zu dem Punkt, wo wir merken, oh, jetzt wird es ein bisschen unangenehm, und dann schauen wir, was ist da unangenehm. Und dann arbeiten wir da, bis wir quasi in diesen sogenannten Traumasog, kurz bevor wir in den reinkommen und der uns dann auffrisst, da wollen wir nicht hin, sondern dann, wir lernen vor dem Traumasog zurückzupendeln ins Hier und Jetzt. Und dann ist ganz oft so, boah, war das anstrengend. Okay, und dann wieder ganz viel Selbstliebe, wieder Ressourcenaufbau. Okay, sind wir wieder stabil? Dann pendeln wir wieder hin und zurück, hin und zurück. Und jedes Mal wird der Weg länger. Wir kommen ein bisschen näher ans Trauma ran. Wir kommen aber auch wieder immer mehr bei uns an. Und so kann sich quasi das Trauma Stück für Stück, ich sage mal, in Trauma-Häppchen auflösen. Ganz, ganz, ganz charakteristisch für ein Trauma oder für ein Schocktrauma, um speziell zu sein, sind: Es ist zu viel, es ist zu schnell und es ist zu plötzlich gewesen. So, was passiert, wenn wir mal eben ins Trauma reinspringen sollen, dem Therapeuten erzählen sollen, was passiert ist? Genau, zu viel, zu schnell, zu plötzlich. Ich kenne den gerade noch gar nicht, warum soll ich dem jetzt auf einmal alles erzählen und jetzt so schnell und hä und nicht too much und wutsch, sind wir wieder in alten Mustern drin. Also da nochmal ein Verständnis für, was bedeutet eigentlich traumasensitives Arbeiten und auch den Körper mitnehmen, die Ressourcenorientierung. Da komme ich zum Beispiel ganz, ganz viel aus der Systemik. Also ich habe, der Großteil meiner Arbeit ist tatsächlich systemisch, weil einfach wir, also für die, die sich gerade fragen, was Systemik, systemische Therapie oder auch systemisches Coaching beschäftigt sich damit, dass wir nie alleine als Einzelperson stehen. Ja, also wir stehen immer in einem System, wir stehen in Verbindung mit anderen Menschen, aber auch wir selber können ein System sein. Wir stehen in Verbindung mit unseren eigenen Anteilen. Und in dem Moment, also das ist so die Mobile-Theorie in der Systemik, in dem Moment, in dem wir an einem Teil was verändern, ja, in dem Moment, in dem ich an meinem Anteil was verändere oder mich verändere, dann verändert sich das ganze Mobile mit, weil wir ziehen an einem Teil und alles andere geht mit. Und das ist halt das Coole. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel auch mit viel weiteren Abständen als eine klassische Psychotherapie. Also bei mir sind es, ich empfehle immer so 3 Wochen Abstände. Ist es aber auch sehr individuell, wir sprechen es immer ab, weil in den 3 Wochen Abständen einfach mehr Zeit ist fürs System, sich zu regulieren, sich wieder anzupassen an das Neue. Es ist ganz viel Beobachtung dabei. Also ganz klassisch für systemische Therapien und Coachings sind Hausaufgaben. Ja, weil ein System sich ja stabilisieren muss. Das heißt, es reicht nicht, dass ich jetzt einmal alle 3 Wochen oder einmal jede Woche da in einer Therapie oder in einem Coaching sitze, sondern ich muss wirklich von mir aus eine Veränderung wollen. Und das kann ich zum Beispiel durch Hausaufgaben machen. Ja? Täglich 3 Minuten meditieren oder ein Dankbarkeitsjournal. Da gibt es ganz, ganz viele niederschwellige, easy Hausaufgaben, die man machen kann, die ganz, ganz viel Veränderung bewirken bei einem selber und dann eben auch im System. Und das zu beobachten, zu merken, okay, irgendwie verändern sich die Menschen gerade um mich herum. Irgendwie reagieren die anders auf mich. Und da zu merken, okay, das hat mit mir zu tun. Das ist jetzt kein komischer Zufall, sondern das hat mit mir zu tun, weil ich gerade mich verändere. Und das ist so, so schön und so spannend zu sehen.
Wow, schon wieder so viel. Ich könnte ewig zuhören und du hast so viele wichtige Aspekte gesagt. Also ich glaube auch, das ist ganz, also was mich auch sehr berührt, ist dieser Traumasog. Und ich merke das auch in meiner Arbeit. Also mein Coaching ist auch traumasensitiv und arbeite auch sehr viel, sehr somatisch und sehr viel mit dem Nervensystem. Und das ist genau diese Bewegung ist von so, wir gehen, weil Trauma ist ja eine Kapsel. Das ist ja irgendwo so ein großer Schmerz und den beschützen wir natürlich. Wir können ja nicht jeden Tag immer nur in diesem starken Schmerz leben und darum kapseln wir das irgendwo tief in uns ein und die Bewegung ist so langsam dahin und langsam, ganz langsam gucken und nur so in die Nähe, in den Dunstkreis dieser Kapsel und dann zu merken, ah, okay, das geht und ich kann da wieder raus, ohne reingezogen zu werden und kann wieder Sicherheit in meinem Nervensystem etablieren und kann wieder Ressourcen aufbauen, wie du es genannt hast und kann diese Pendelbewegung von, okay, wir nähern uns dem an und dann gehen wir wieder raus und dann gehen wir wieder in die Stabilität und dann gehen wir wieder hin und dann gehen wir wieder zurück in die Stabilität. Das ist so ein so ein wahnsinnig toller Ansatz und einer, der auch so fruchtbar ist und auch so nachhaltig, weil er eben nicht so bam, so jetzt reißen wir die Kapsel auf. Und natürlich funktioniert das nicht, um Gottes Willen, wie soll das funktionieren und wie unsensibel ist das? Und wow. Einfach wow, ja. Und was du eben auch noch gesagt hast, du hattest das Wort Schocktrauma verwendet. Da, das finde ich auch noch ganz wichtig zu klären, dass es ja auch verschiedene Arten von Traumata gibt. Nicht jedes Trauma ist zum Beispiel ein Trauma, das aus sexualisierter Gewalt hervorgeht. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen zu den Arten von Trauma. Und was ich an der Stelle auch noch ganz wichtig finde, ist, es gibt auch viele, ich sage jetzt mal Frauen, aber natürlich sind es Menschen im Allgemeinen, nur weil bei unserem Kongress geht es jetzt halt vorrangig um Frauen, darum beziehe ich das jetzt mal auf Frauen, die haben Traumasymptome und sagen aber ich habe nichts erlebt, ich habe kein Trauma erlebt, im Sinne von, da in meiner Vergangenheit gab es keinen Übergriff. Und ich finde, da ist es auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass es muss auch gar nicht ein oder mehrere sozusagen explizite oder punktuelle Trauma-Schockerlebnisse gegeben haben, um als Frau in unserer Gesellschaft traumatisiert zu werden. Weil es so viel Unterdrückung unserer Emotionen gibt, so viel Repressives, dass wir unsere Emotionen nicht ausleben, nicht gut ausleben können, dass wir unsere Sexualität nicht gut ausleben können. Also das ist auch eine Form von Traumatisierung und wir können Traumasymptome entwickeln, ohne dass es sozusagen ein schocktraumatisches Erlebnis punktuell oder über einen Zeitraum gab.
Mhm. Ja, also volle Zustimmung. Genau, lass uns doch kurz in die Begriffsdefinition von Trauma reingehen.
Ja, sehr gerne.
Für mich super spannend auch, also das habe ich tatsächlich, wann habe ich denn das gelernt? Von einem Jahr? Genau, da war ich auf einem auf einer körperorientierten Traumatherapie-Workshop. Das war super spannend. Und da ging es nämlich genau darum, auch um welche Traumaarten gibt es eigentlich, wie entstehen die und worüber wir hier hauptsächlich sprechen, also worüber ich hauptsächlich spreche, ist das Schocktrauma. Das ist auch das, was die meisten erleben, was die meisten haben, wenn sie einen sexuellen Missbrauch erlebt haben. Da nochmal ganz grundsätzlich, nicht jeder und jede wird auch krank, in Anführungsstrichen, erlebt auch wirklich dann Symptome, wie zum Beispiel als Krankheitsbild die posttraumatische Belastungsstörung. Das sind so 60% aller Menschen, die Missbrauch erleben, dass sie dann auch am Ende wirklich die Vollausprägung des Krankheitsbildes entwickeln. Was nicht bedeutet,
kannst du an dieser Stelle einmal den Begriff erklären, posttraumatische Belastungsstörung?
Genau, sehr gerne. Zwei Begriffe, posttraumatisch und eine Belastungsstörung. Posttraumatisch, post im Nachhinein, traumatisch, Trauma. Das heißt, es ist etwas, was entsteht, nachdem man ein Trauma erlebt hat. Und Belastungsstörung, es ist eine Belastung, die so stark war, dass sie uns in unserem Alltag behindert, also uns stört. Ja, also eine posttraumatische Belastungsstörung ist etwas, ist ein Krankheitsbild, das sich einstellt, nachdem wir etwas Schlimmes erlebt haben. So, das ist, ich sag mal, ganz klar eine schulmedizinische Definition. Das steht 1:1, okay, nicht ganz, ich bin nicht ganz zitierfähig, aber das steht so sinnwörtlich im sogenannten ICD-10, ja, International Classification of Diseases, also dem Krankheitskatalog, das von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, definiert ist. So, aktuell ist die 10. Ausgabe draußen, 2022 plus minus ist die nächste Ausgabe geplant. Ein ganz, ganz spannender Wechsel hier nochmal ist aktuell fallen ganz viele Menschen nicht, also auch da wieder, die 60%, die ich gerade genannt habe, das sind diejenigen, die wirklich eine Vollausprägung der posttraumatischen Belastungsstörung entsprechend dieser Kriterien entwickeln. Aber ganz viele haben vielleicht ein, zwei Kriterien nicht und fallen deswegen nicht in das Krankheitsbild und bekommen zum Beispiel keine Psychotherapie, weil es heißt, sie sind ja nicht krank. Oder eben einfach, also da passiert ganz, ganz viel, weil in dem Krankheitsbild zum Beispiel drinsteht, dass es eine objektive, schlimme Sache sein muss. So, objektiv, okay, bin ich jetzt einmal irgendwie an der Brust angefasst worden, sagt jemand, sagen die meisten, ja, ist ja jetzt nicht so schlimm, ne? Und dann und für mich ist es aber ultra schlimm gewesen. Und dann fällt es quasi nicht dort rein, weil objektiv jemand anders von außen, medizinischer Dienst, Ärzte, Therapeuten sagen würden, ja, das war jetzt objektiv nicht schlimm. So. Und was eine ganz, ganz große Revolution ist, was jetzt passiert, im Wechsel zum nächsten ICD, also von 10 zu ICD-11, ist, dass das objektive Kriterium rausfällt. Also das heißt, in der Zukunft erkennt tatsächlich die Schulmedizin, die Weltgesundheitsorganisation erkennt an, dass wenn etwas für einen als Person, für mich selber, subjektiv schlimm und traumatisierend war, ja. Häkchen dran, Trauma ist. Ja. Und das ist super, super gut. Also das ist neu, das ist cool und das wird noch ein bisschen brauchen, dass das auch in der Gesellschaft ankommt und Menschen dann nicht mehr sagen, ach, ist doch nicht so schlimm und ja. Brauchst ja nicht traurig sein. So, ist ja. Aber schlimm, bin aber traurig.
Ja, so eine so wichtige Unterscheidung, denn das, was das Nervensystem als Trauma registriert, das ist Trauma. Punkt. Wenn mein Nervensystem auf etwas reagiert, dann hat es das als Trauma registriert. Es kann sein, dass jemand anderem das Gleiche widerfährt und der hat nichts und dann ist das super und dann, ja, wunderbar, dann gibt's ja auch, dann ist ja für den alles in Ordnung. Aber solange das in meinem, jetzt als Beispiel, in einem Nervensystem als Trauma registriert wurde, dann ist es auch Trauma und dann gibt es daran auch nichts zu verniedlichen oder irgendwie so zu, so, auch ist doch nicht so schlimm.
Ja. Genau, also das mal ganz grundsätzlich zur posttraumatischen Belastungsstörung und zu den Arten von Trauma. Von einem Schocktrauma, das habe ich jetzt gerade schon ein bisschen angerissen, bei einem Schocktrauma spricht man in der Regel von einem Erlebnis oder auch von einer Erlebniskette, sage ich mal, die aber irgendwie zusammengehört. Das kann zum Beispiel ein einzelner Missbrauch oder eine Vergewaltigung sein. Also man wird abends im Park einmal vergewaltigt oder über mehrere Jahre Übergriffe die von der gleichen Person, die aber, ich sag mal, ja auch hier wieder nicht zum Beispiel nicht rituell waren. Also dass es nicht irgendwie im Rahmen von einem kirchlichen oder also vermeintlich kirchlich spirituell Kind wird weitergegeben oder so ist. Also ich sag mal, das ist so die einfache, in Anführungsstrichen, Art von Trauma, das ist das Schocktrauma, wo Dinge zu viel, zu schnell, zu plötzlich passieren und das eben nicht mitkommt. Also es gibt ein schönes Modell, das kennen die meisten auch, Fight or Flight und Freeze. Mhm. Es gibt noch eine Stufe vor Fight or Flight, was viele nicht kennen, das ist der Hilferuf, also die emotionale sich Hilfe holen. Das heißt, wenn eine Situation passiert, die potenziell traumatisch ist, das heißt, es passiert etwas, was für mich zu viel ist, weil mein System damit nicht klarkommt. Egal, ob weil ich ein Kind bin und man als Kind sowieso weniger Ressourcen zur Verfügung hat als eine Erwachsene oder als Erwachsene, weil ich einfach vollkommen überfordert bin, was gerade hier ist. Dann ist das Erste, also wir haben unterschiedliche Schutzmechanismen im Körper und dann fängt unser Körper an, unsere Schutzmechanismen abzulaufen, in Anführungsstrichen. Mhm. Der erste Schutzmechanismus ist eben emotionale Hilfe sich holen. Das heißt, unser System fährt hoch und wir schauen, können wir irgendwie nach Hilfe rufen? Können wir nach Mama und Papa rufen als Kind? Können wir auf dem Marktplatz laut schreien? Wo bekommen wir Hilfe her? Das ist so urmenschlich. Das ist das Erste, was passiert. Wird tatsächlich spannenderweise wenig diskutiert, vielleicht weil es nicht so spannend ist oder weil es meistens einfach gar nicht möglich ist. Also gerade im Rahmen von Missbrauch passiert es ja in der Regel zu Hause oder bei Freunden, Bekannten, in einem Rahmen, wo ja überhaupt keiner hören kann. Ja, also das ist der erste Schutzmechanismus. Der zweite Schutzmechanismus, der dann abläuft, ist Fight or Flight, also kämpfen oder fliehen. Das heißt, unser Gehirn stößt Unmengen an Adrenalin und Noradrenalin aus, also Stresshormonen, damit wir quasi mobil werden, damit wir wirklich Blut in alle großen Muskeln reingepumpt werden und wir entweder kämpfen können, wenn unser System das Gefühl hat, das Kämpfen bringt etwas, oder eben abhauen, Beine in die Hand nehmen und weg. Funktioniert oft eben nicht, gerade wenn wir beim Thema Kindesmissbrauch sind. Kinder können nicht kämpfen gegen Erwachsene, Punkt. Das funktioniert schon allein bei Körper und Größe und alles nicht. Und fliehen entweder eben über Fixierung, ja, also dass die Kinder festgehalten werden, wirklich körperlich, oder dass sie emotional das Gefühl haben, sie können und dürfen nicht gehen, weil der Erwachsene gesagt hat, wenn du gehst, dann dies oder jenes oder auf keinen Fall darfst du jetzt rausgehen.
Und es ist ja auch manchmal schlicht nicht möglich. Also wenn das genau. Zum Beispiel im Zuhause passiert, ja. Das Kind kann ja nicht einfach aus der Tür laufen und nicht mehr wiederkommen. Es ist da keine Flucht möglich.
In dem Sinne. Ja. Genau. Ja, und in dem Moment, in dem auch Fight or Flight nicht gehen, bleibt quasi diese Übererregung, die im Englischen Hyperarousal oder im Deutschen die Hypervigilanz, also wirklich dieses, es ist eigentlich wollen wir kämpfen oder fliehen, aber wir können das alles nicht tun, weil es nicht geht, schaltet unser dritter Überlebensmodus an, Freeze. Wirklich einfach komplett einfrieren. Und da auch wieder total normal, also total gesund, weil unsere ganzen Überlebensmechanismen sind super alt. Wenn wir uns jetzt mal in die Steinzeit begeben, dann mussten wir den Überlebensmechanismus zum Beispiel anschmeißen, wenn dann Tiger war. So. Und Raubtiere verlieren ihr Interesse an ihren potenziellen Opfern, wenn die sich nicht mehr bewegen, weil Tod ist langweilig, das brauche ich nicht jagen. Oder ganz oft sogar sehen Raubtiere ja nur schwarz und weiß. Und die sehen eher nur Bewegung. Und wenn ich bewegungsunfähig bin, passiert nichts. Und dann lässt er mich vielleicht liegen, läuft an mir vorbei, weil er mich gar nicht mehr sehen kann. Ja, und diese Mechanismen laufen bei uns eben auch heute noch ab. Das heißt, wenn wir im Freeze sind, und ich merke das ganz, ganz oft auch im Gespräch mit meinen Klientinnen, die dann kommen, Schuldgefühle haben und sagen, ja, aber ich hätte doch. Und nein, hättest du nicht. Weil dein ganzer Organismus hat in dem Moment entschieden, es ist nicht möglich. Das heißt, du handelst zu jedem Zeitpunkt zu 100% richtig. Zu jedem Zeitpunkt hast du dich für Leben entschieden. Klar können wir heute sagen, ja, aber ich wäre nicht gestorben, der hätte mich ja jetzt nicht umgebracht. Okay, können wir heute rationalisieren im Nachhinein. Aber in dem Moment war unser Überleben gefährdet. Punkt.
So, das war's mit dem ersten Teil des Interviews. Ist witzig, oder? So ein Interview zu hören, wo ich dann mal auf der anderen Seite sitze und sabbel und sabbel und sabbel. Ja, die arme Jenny muss mich manchmal ein bisschen einfangen. Also, freu dich auf den zweiten Teil des Interviews, der übermorgen erscheint. Da sprechen wir über die 4 unterschiedlichen Traumaarten und die 3 Phasen der Heilung. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma-Kit. Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1:1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle 2 Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.